Und dann hat ja damals der Chef vom Finanzamt gesagt, ja, Herr Bahr, in der Kneipe würde ich Ihnen recht geben. Das stimmt, Sie haben das Gesetz verstanden. Aber leider hier im Finanzamt kann ich Ihnen nicht recht geben, weil das kostet Milliarden. Das könnte man ja glattweg mal so als ersten Tipp in dem Podcast formulieren. Stichtag Notartermin plus drei Jahre.
Wenn ich einen Tag später über die 15% komme, habe ich alles richtig gemacht.
Und dieses Gutachten bestimmte Kriterien erfüllt, dann kann ich tatsächlich eine kürzere Nutzungsdauer als 50 Jahre nachweisen. Also ein Vertrag kommt von Vertragen, wenn man sich dann nicht mehr verträgt.
Dann hat man zumindest einen Vertrag.
Wo man sich mal vertragen hat.
Steuertalk.
Der Podcast rund um Steuern. Klar, einfach
und verständlich.
Ja, hallo Axel. Schön, dass wir heute wieder einen Podcast drehen. Ich freue mich.
Ja, Eva, ich mich auch, weil wenn ich dein Lachen sehe, weiß ich ganz genau, was du jetzt gerade nicht sagen wolltest. Nee, was nämlich, okay, dann sag ich es ja. Also Eva hat gerade nicht gesagt, dass ich 15 Minuten zu spät gekommen bin. Ja, aber ich musste auch noch telefonieren.
Eva. Okay, ja, sei es die Verzeihung.
Genau. Aber ich verspreche dir, dass wir das heute pünktlich zu Ende bringen hier, weil du willst ja gleich noch in unsere Niederlassung fahren, nach Norderney.
Genau, ich schaue mir heute mal die Insel an für ein paar Tage.
Ja. Genau. Und dann letzte Fähre hast du, glaube ich, genommen. Ja. Ne? Und ich wünsche dir an der Stelle hier schon mal auch für alle Zuhörer eine gute Zeit.
Danke.
Arbeitsplätze und sowas sind ja da oder ein Arbeitsplatz, wenn du dann unbedingt was tun möchtest.
Wenn ich mich da nicht mehr zurückhalten kann,
machst du das.
Kann ich auch arbeiten,
Okay. Aber ich finde es super, dass heute dann an dem Tag nochmal geklappt hat, bevor du abhaust. Wir hatten ja versprochen, dass wir nochmal über Vermietung und Verpachtung, Gebäude und sowas sprechen wollten. Und in unserer doch recht kurzen Vorbereitung darauf habe ich uns dann mal ein bisschen was gekritzelt. Und die Idee, die ich hatte, war einfach mal ganz vorne anzufangen. Ne? Wie ist denn das eigentlich? Ruft einer bei uns an, hör mal, ich will ein Haus kaufen.
Das ist ja öfter der Fall. Oder sollte noch öfters der Fall sein, dass bevor man sich entscheidet, eine Immobilie zu kaufen, vielleicht auch mal mit dem Steuerberater zu sprechen.
Genau.
Bevor schon Sachen passiert sind, die man nicht mehr ändern kann.
Das könnte man ja glattweg mal so als ersten Tipp in dem Podcast formulieren.
Ja.
Also wenn jemand ein Haus kaufen möchte, ein Mehrfamilienhaus oder sowas, wäre es vielleicht schlau, solche Menschen wie uns oder vielleicht sogar dich oder mich mal anzurufen.
Ja. Also vor allem, wenn ich halt Vermietungseinkünfte erzielen möchte. Wenn ich jetzt für mich selbst ein Haus kaufe, okay, das ist noch harmlos. Aber wenn ich damit Einkünfte erzielen möchte, sollte ich mich vorher mal informieren.
Ja. Ich glaube, es wäre gut investiertes Geld,
das mal
zu machen. Oder halt dann jetzt hier diesen Podcast abspeichern und den dann irgendwann sich mal anhören.
Die ersten Tipps schon mal mitnehmen.
Genau, okay. Ja, wir haben gestartet mit dem Kauf, habe ich hier aufgekritzelt. Ich bin dir übrigens total dankbar, dass du meine Schrift lesen kannst, dass ich das nicht noch tippen musste.
Jahrelange Erfahrung.
Ah, danke schön. Ja. Okay. Ja, geht ja immer los mit dem Notar, ne?
Ja, ich brauche immer einen Notar, wenn ich ein Haus kaufe und bekomme erstmal einen Vertrag.
Genau, und dann sollten wir vielleicht dann mal da drauf gucken, mal da reingucken in diesen Notarvertrag, in dem immer total viel drinsteht, aber für uns sind ja, sagen wir mal, was ist für uns wichtig? Kommen wir jetzt gleich mal eben drauf.
Genau.
Aufteilung. Ne?
Aufteilung im Zweifel vom Kaufpreis, wenn der im Notarvertrag schon in Grund und Boden und Gebäude festgehalten ist.
Ja.
Ist oft nicht der Fall.
Ja.
Oder in den Standardverträgen nicht der Fall,
sagen wir es mal so. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum macht das Sinn?
Ja.
Weil wir halt einen Grund und Boden nicht abschreiben können. Und je niedriger Grund und Boden,
umso besser steuerlich.
Umso höher die Abschreibung auf das Gebäude.
Genau.
Was ich auch schon mal wieder in Verträgen sehe und du ja auch, ist, dass dann noch so Küchen und irgendwelche Einrichtungsgegenstände verkauft werden.
Auch die muss ich aus der Abschreibung des Gebäudes rausnehmen und kann die gesondert abschreiben über eine kürzere Nutzungsdauer.
Ja, und keine Grunderwerbsteuer drauf.
Ja, richtig, genau.
Ja,
für die Grunderwerbsteuer zählt nur der Kauf des Grund und Bodens plus Gebäude.
Ja. Da haben wir uns, glaube ich, auf dem Zettel auch aufgeschrieben, dass wir danach nochmal am Ende nochmal ein bisschen
Grunderwerbsteuer was sagen.
Nochmal ein bisschen was sagen wollen.
So. Ja.
Ja, dann kommt natürlich irgendwie noch eine Bank ins Spiel, die wahrscheinlich den ganzen Bums dann noch finanzieren muss mit Zinsen und Tilgung und Annuität. Und da hat man dann auch drüber gesprochen, wenn jetzt jemand nochmal vielleicht parallel ein Eigenheim hat, da könnte man so ein bisschen was mit dem Vertrag machen, mit der Tilgung.
Genau, also die Tilgung auf das Eigenheim dann so hoch wie möglich setzen und auf das vermietete so niedrig wie möglich.
So niedrig, damit wir da die Zinsen praktisch.
Die Zinsen praktisch nutzen, steuerlich nutzen können.
Ja. Genau, dann hatten wir uns noch aufgeschrieben, zwei Sachen noch. Das fand ich auch super interessant, weil es auch so wirklich keiner weiß. Das sind die sogenannten vorweggenommenen Werbungskosten.
Ja.
Ich weiß nicht, wir hatten das vor ein paar Tagen mal. Erzähl mal den Fall, den du da hattest.
Ja, also vorweggenommene Werbungskosten sind ja zum Beispiel, ich habe noch keinen Notarvertrag, also mir gehört das Haus noch nicht. Ich hatte aber schon Kosten, indem ich, was sind das für Kosten?
Ja, alles das, was halt so anfällt. Ja. Ne? Genau. Was ich aber nochmal spezieller meinte, dann verwechseln wir da gerade einen Fall. Da haben wir das so gemacht, dass wir praktisch den Notarvertrag gemacht haben.
Ja.
Dann haben wir das obligatorische Geschäft. Haben dann aber gesagt, Übergang von Nutzen und Lasten ist 6 Monate später.
Ja, okay. Ja.
Und dann hat der Käufer in diesen 6 Monaten schon investiert, schon renoviert. Ja. Und hatte den Vorteil, dass diese Renovierung eben nicht in diese sogenannte 15%-Grenze reinfließt, die wir gleich nochmal eben erklären wollen. Das meinte ich eigentlich damit.
Ja,
okay. Du warst, glaube ich, auf einem anderen Dampfer.
Ich war schon auf einem anderen Dampfer. Ja, genau.
Was wahrscheinlich schon bei Grundschulen und
ja,
Co.
genau.
Nee, das meinte ich eigentlich. Ja. Okay, also da vorweggenommene Werbungskosten. Dann Übergang von Nutzen und Lasten, Zeitpunkt ungleich Notartermin.
Genau, das ist das, was du ja gerade schon gesagt hast. Ich kann schon den Kaufvertrag und beim Notar gewesen sein, aber im Kaufvertrag wird immer noch ein Übergang Nutzen und Lasten festgehalten. Und das ist nicht oder eigentlich nie der Notartermin, sondern entweder der nächste, erste oder bei vollständiger Kaufpreiszahlung. Und das ist wichtig, ab dem Zeitpunkt gehört mir das erst, also da kann ich erst die Erträge daraus ziehen.
Ja. Also wir haben einfach ganz viele verschiedene Termine, der Notartermin, der obligatorische Termin, dann kommen irgendwann nochmal die Grundbucheintragung. Ja. Aber für uns im Steuerrecht, wir machen ja einen Steuertalk.
Ist Nutzen und Lasten.
Nutzen und Lasten und aber auch der obligatorische für unsere Fristen.
Ja, genau, da gehen wir gleich nochmal drauf an.
Ja. Okay, dann können wir das eigentlich so Thema Kauf mal so abschließen.
Ja.
Und dann haben wir uns noch ein paar Notizen gemacht zum, wenn es mir denn dann
genau, wenn
gehört.
Ich dann Eigentümer bin.
Genau, wenn dann alles geklappt hat.
Ja. Ja, um vielleicht direkt bei dem Thema mit diesen 15%-Grenze zu bleiben, weil wir das gerade ja schon bei dem Kauf angeschnitten haben, ist es wichtig, also einmal zählt da auch der Notartermin. Ich darf nämlich, wenn ich in den ersten 3 Jahren das Haus noch vollständig renovieren muss und über 15% der Anschaffungskosten des Gebäudes komme, muss ich die dazu aktivieren. Also weit auch über die 50 Jahre abschreiben, wenn ich drüber bin über den 15%.
Und dann alles, ne?
Und dann alles. Also dann alles. Wichtig da ist vielleicht, da zählen die Nettobeträge.
Ja.
Nur ich muss halt darauf achten, ich muss am besten eine gesonderte Tabelle führen für diese ersten 3 Jahre für meine Instandhaltungskosten, um immer einen Blick zu haben, bin ich über den 15% oder nicht.
Ja, und mit 3 Jahren hatten wir ja auch nochmal nachgelesen, wirklich Stichtag Notartermin plus 3 Jahre.
Wenn ich einen Tag später über die 15% komme, habe ich alles richtig gemacht.
Dann haben wir alles richtig gemacht.
Genau.
Ja. Okay, dann könnten wir das ja schon mal so auch nochmal so echt als ersten Tipp zusammenfassen, weil man ja meistens Häuser kauft, wo ein Renovierungsbedarf ist. Also erste Variante, relativ einfach, die sogenannten vorweggenommenen zwischen Notartermin und wirtschaftlicher Übergang. Wenn ich dann aber welche danach habe, so habe ich es gerade nochmal richtig verstanden oder so haben wir gerade drüber gesprochen, ist genau zu gucken, 3 Jahre lang 15% des Gebäudes, wo wir da jetzt auch nochmal was zu sagen müssen. Aufteilung Gebäude und Grundstück, Nettobeträge und dann wirklich darauf achten. Fallen dir ein paar Sachen ein, die nicht in die 15%-Grenze?
Also zum Beispiel regelmäßig anfallende Kosten, wie so Wartungskosten für eine Heizung oder sowas, das muss ich nicht mit da reinrechnen.
Ja. Ich glaube, Entsorgung auch nicht.
Also wirklich Instandhaltung, um das Gebäude halt vermietungsfähig zu machen im Zweifel.
Ja.
Und da sollte ich mir auch immer vorher Gedanken machen, wenn ich jetzt nicht in den 3 Jahren unbedingt, ich sag mal, das Dach machen muss und ansonsten nicht über die 15% komme, dass ich es dann vielleicht noch 3 Jahre schiebe.
Ja, vielleicht ein bisschen später einfach anmache. Ne?
Genau.
Gut, das sind ja auch bekannte Gestaltungen seitens der Finanzverwaltung und dann ist das halt einfach so. Ne?
Ja,
dann haben wir noch Aufteilung Grund und Boden und Gebäude. Wenn wir das nicht im Kaufvertrag schon getan ja. haben. Ne? Da gibt es ja so eine
Berechnungshilfe von der
vom BMF.
BMF, ja. Ja, irgendwie, gibt's ja, eine. Es gibt eine Berechnungshilfe.
Ja, ja.
Genau. Und da muss ich Daten eingeben erstmal, um überhaupt grundsätzlich in die Aufteilung zu kommen. Also wie Wohnfläche, Bodenrichtwert, Baujahr. Und beim Baujahr gibt es dann...
Genau, Baujahr ist ja dann der Schlüssel, wo man plötzlich steuerlich anders denken muss, weil ich habe auch ein bisschen länger dafür gebraucht, um das zu verstehen. Es geht um so eine Verhältnismäßigkeitsrechnung zwischen dem Bodenwert, der sich nach dem Bodenrichtwert ergibt, und wie viel ist jetzt das Gebäudewert. Und wenn ich das Gebäude, ein altes Gebäude habe, ist natürlich der Anteil vom Grund und Boden größer. Folglich ist der Gebäudewert kleiner. Und somit kann ich weniger abschreiben.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, dann kann man so ein fiktives Baujahr ermitteln auf der zweiten.
Ich weiß nicht, gibt es einen zweiten Reiter zweiten in der Excel-Tabelle?
Reiter in der Ecke, genau.
Genau.
Wo man dann Modernisierungen erfassen kann.
Ja.
Dann wird das Haus plötzlich besser, schicker und toller.
Ja.
Wo man denkt, hey, steuerlich ist das irgendwie voll unlogisch.
Ja.
Dadurch erhöht sich das fiktive Baujahr.
Und damit dadurch erhöht sich, mein Gebäudewert.
Mein Gebäudewert, weil sich das Verhältnis zum Bodenrichtwert verändert.
Ja.
Also, und da ist richtig Musik drin. Ich hatte jetzt einen Fall mit einer Mitarbeiterin gehabt. Da hatten wir ursprünglich Baujahr 1955. Dann haben wir da Modernisierung erfasst, bla bla bla, rein, raus, rein, raus. Plötzlich 2002.
Oh.
Das heißt, wir hatten mal eben schnell die Restnutzungsdauer von 15 Jahren, glaube ich, auf 40 Jahre hochgepumpt.
Ja.
Plötzlich war das Verhältnis total anders.
Anders.
Grundstück zum Gebäude. Und das hat richtig geraschelt in der Abschreibung. Also da muss man echt aufpassen, dass man da keine Stockfehler macht.
Ja.
Und das nicht einfach so hinnehmen.
Richtig.
Ja, dann mein Lieblingsthema, das musst du mir lassen. Mit
das
der Nutzung,
lasse ich dir gerne.
Mit der Nutzungsdauer, nämlich diese fiktive Annahme vom Finanzamt, dass Gebäude grundsätzlich über 50 Jahre abgeschrieben werden müssen.
Ja.
Und ich erlaube mir jetzt einfach die Geschichte, die ich vor gefühlt 30 Jahre beim Finanzamt erlebt habe, wo ich das damals dem Sachgebietsleiter des Finanzamtes schon gesagt habe, dass ich gesagt habe, hör mal, ich muss nur den Absatz 4 nehmen, wenn ich nicht nach Absatz 1 abschreiben kann. Und dann hat ja damals der Chef vom Finanzamt gesagt, ja, Herr Bahr, in der Kneipe würde ich Ihnen recht geben. Das stimmt, Sie haben das Gesetz verstanden. Aber leider hier im Finanzamt kann ich Ihnen nicht recht geben, weil das kostet Milliarden. Okay, dann habe ich das als kleiner, junger Steuerberater so hingenommen. Das ist mittlerweile aber alles durchgeklagt. Heißt, wenn ich heute ein Gutachten dem Finanzamt vorlegen kann, da gibt es dieses besagte Urteil aus 21 und dieses Gutachten bestimmte Kriterien erfüllt, dann kann ich tatsächlich eine kürzere Nutzungsdauer als 50 Jahre nachweisen. Und dass das eine und das zweite ist, mir ist es total wichtig, nochmal zu sagen, weil der Gesetzgeber natürlich jetzt Gesetz dazu ändern möchte, weil er da keinen Bock drauf hat, weil das einfach richtig, richtig viel Geld kostet. Und wir hatten in der Vorbereitung nochmal so ein Rechenbeispiel gemacht. Magst du es nochmal zusammenfassen?
Wenn ich jetzt 100.000 Euro Gebäudewert hätte und würde den ja über 50 Jahre abschreiben, hätte ich 2%, also 2.000 Euro Abschreibung pro Jahr. Wenn ich jetzt ein Gutachten anbringe und sage, ich muss das nur 30 Jahre abschreiben, dann habe ich eine höhere AFA, weil also ich dann 3.000 Euro habe und das dann gerechnet natürlich auf die Jahre und Steuersatz, gehen wir mal von 40% aus.
Wären in der Differenz 2.000 zu 3.000 wären 1.000,
ja.
40% wären 400 Euro pro Jahr.
Pro Jahr.
Mal 30
Jahre. 30 Jahre. Ja.
Kann jetzt jeder mal im Taschenrechner ausrechnen, kann ich gerade nicht.
Ich auch nicht, aber.
Ist total viel Geld.
Ja, genau.
Steuerberater können übrigens nicht im Kopf rechnen. Ich kann nur mit der Rechenmaschine.
Ja.
Ja. Hatte ich mal auch mal einen schönen Termin bei der Bank. Da saß ich mit einem Handwerker bei der Bank und dann ging es um Verhandlungen rauf, runter. Und der Banker schätzte immer, ich schätzte immer und dann sagte irgendwann der Handwerker, ist das für ein Termin hier? Könnt ihr alle nicht im Kopf rechnen oder was? Ist doch alles ganz einfach.
Ja.
Dann hat der Handwerker
dem Banker und dem Steuerberater
das kurz vorgerechnet. Ha, ha, ha. Okay, das Mandat ist auf jeden Fall immer noch da.
Ja.
Okay, was haben wir noch aufgeschrieben? Eigentumsverhältnisse, ne? GbR ungleich je Miteigentümer.
Genau. Ich habe entweder bin ich Miteigentümer oder zum Beispiel als Eheleute bin ich erstmal, da bin ich ja sowieso andersrum.
Andersrum.
Ja, andersrum.
Wenn ich nichts mache, dann kaufe ich als Miteigentümer.
Genau. Und dann, wenn ich es als GbR benenne, Dann habe ich halt den Vorteil bei Scheidung zum Beispiel bei Eheleuten.
Ja, ja, ja.
Weil ich meinen GbR-Anteil veräußern oder verschenken oder was auch immer kann. Bei Miteigentumsanteil wird es dann schon schwieriger werden.
Ja, ja, das stimmt. Ja, und ich natürlich aus meiner Lebensgeschichte heraus, Thema keiner Eheleute, sondern wenn ich mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner eine Immobilie kaufe, dann raten wir eigentlich immer an, das als GbR zu machen. Weil die GbR ist dann Eigentümer des Objektes und nicht zu je einhalb.
Genau. Die Person.
Die Menschen. Ja. Und dann lässt sich das hinterher viel besser auseinanderrechnen. Ja. Und man sollte da auf jeden Fall einen Vertrag machen. Also Vertrag kommt von Vertragen.
Ja.
Und dann, wenn man sich dann nicht mehr verträgt,
dann hat man zumindest einen Vertrag.
Genau, wo man sich mal vertragen hat.
Genau.
Gut, dann hatten wir nochmal Wohnrecht ungleich Nießbrauch. Das ist so ein bisschen, kommt bei mir so ein bisschen aus der Testamentsvollstreckung und Erbrecht. Einfach da nochmal zu unterscheiden, das Nießbrauchrecht ist so ein persönliches Recht und das Wohnrecht ist nur so ein dingliches Recht an der Wohnung.
Ja.
Und da rate ich immer dazu, dass wenn man mit solchen Dingen arbeitet, dass man in der Regel macht man solche Momente für die ältere Generation, dass man da dann einträgt, dass wenn man das Recht nicht mehr nutzen kann, nämlich dort zu wohnen, weil man ins Alten- oder Pflegeheim muss, dass das dann automatisiert gelöscht wird, damit dieses Recht nicht
weitergegeben wird.
Aufs Pflegeheim. Aufs
Pflegeheim.
Und die dann plötzlich Mieter haben wollen.
Ja, genau.
Ja, also das finde ich auch super wichtig.
Ja.
Ja, dann haben wir noch unsere Übertragungszeit. Größer 10 Jahre, kleiner 10 Jahre.
Genau. Größer 10 Jahre bin ich steuerfrei.
Ja, ja.
Also da geht's auch wieder vom Kaufvertrag, also vom Notartermin aus. Kaufvertragsdatum ist da ausschlaggebend.
Mhm.
Plus 10 Jahre bin ich 10 plus 1, kann ich steuerfrei verkaufen.
Ja. Und dann haben wir noch die Besonderheit beim Selbstgenutzten, haben wir gerade nochmal ausgerechnet. Ne?
Genau, genau. Das hatten wir später nochmal da drauf geschrieben. Aber wenn ich selbst nutze, dann muss ich ja 3 Jahre selbst nutzen, um es steuerfrei zu veräußern. Und diese 3 Jahre gelten aber wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel am 30.12. eines Jahres da einziehe, dann ist das schon das erste Jahr.
Ja, weil es ein Kalenderjahr.
Weil es ein Kalenderjahr gezählt wird. Das heißt, ich kann am übernächsten 2.1. bin ich 3 Jahre da drin und kann steuerfrei verkaufen. Ja,
bin ich im Prinzip laut Papier 3 Jahre drin, aber in Wirklichkeit war eigentlich ich nur ein Jahr und zwei Tage da drin.
Genau.
Ja, das ist eigentlich auch nochmal ein guter Tipp
für
das Verkaufen von, oder wenn ich es steuerfrei verkaufen möchte.
Ja,
ja, okay. Gut.
Genau.
Ja, dann haben wir noch ein bisschen was zu der Einkunftsermittlung. Ne, wenn ich jetzt habe ich das Haus, jetzt habe ich Mieteinnahmen, die Mieter zahlen. Ist ja relativ simpel eigentlich.
Zufluss-Abfluss-Prinzip, also die Mieten, die ich in dem Jahr bekomme, sind Einnahmen und die Ausgaben, die ich in dem Jahr bei mir abfließen vom Konto, sind Ausgaben.
Ja, die Differenz.
Die Differenz ist der Gewinn oder der Verlust.
Ja, ja. Gut, dann gehören natürlich unsere Renovierung noch dazu.
Genau, und die Abschreibung,
die Zinsen,
die ich berechnet habe vorher.
Die Zinsen?
Ja.
Was wir auch immer gerne falsch machen, nicht wir falsch machen, sondern die das nicht gelernt haben. Die ziehen noch die Tilgung ab.
Ja, die leider nicht.
Leider nicht.
Also dafür habe ich die Abschreibung.
Genau. Und dann hatten wir doch jetzt vor ein paar Monaten auch in der Rechtsprechung das Thema mit der Instandhaltungsrücklage.
Ja.
Dass du dich daran erinnern kannst.
Also Leistung in die Instandhaltungsrücklage sind keine Werbungskosten.
Sehr gut.
Genau.
Prüfung bestanden.
Ja. Genau.
Ja, ne, also das ist einfach nur Sparen.
Das ist nur Sparen, aber wenn dann für Instandhaltung aus der Instandhaltungsrücklage das Geld verwendet wird, dann habe ich Werbungskosten, dann habe ich auch die tatsächliche Instandhaltung.
Ja, also als Tipp an alle Eigentümer von Eigentumswohnungen, da wirklich genau auch die Hausgeldabrechnung zu prüfen, was wird denn auch aus der Instandhaltungsrücklage rausgenommen, weil man das auch nochmal als Werbungskosten geltend machen kann. Genau. Ja, dann haben wir nochmal so als Gestaltungsmoment die größeren Instandhaltungen, finde ich auch immer ganz gut, weil dieser eine Fall, weißt du, wo da richtig massiv investiert worden ist.
Ja, also die kann ich bis auf zu 5 Jahre verteilen, kann daher also, wenn ich so ein bisschen planungsmäßig in die Zukunft schaue und weiß, ich habe die ersten 2 Jahre relativ hohe Instandhaltungskosten und danach vielleicht nicht mehr so viel, kann ich mir vielleicht überlegen, die auf 3 oder 4 Jahre zu verteilen, je nach Höhe.
Ja. Und ich glaube, ich kann ja auch unterschiedlich, ne? Ich muss, ich kann,
ja.
ich, nix muss.
Nein, genau. Ich kann das frei wählen.
Ne? Viele denken immer linear, aber ich kann einfach so machen, wie ich Bock habe.
Ja, genau.
Auf. Ich kann, glaube ich, auch verkürzen, ne? Oder? Weil das ging das nicht auch?
Du meinst, wenn ich vorher gesagt habe, auf 4 und überleg mir beim dritten Jahr, ach, jetzt will ich eigentlich den Rest schon nehmen. Ja.
Das geht doch auch.
Ne? Ja.
Und ich muss nur einmal die Entscheidung treffen, dass ich verteilen möchte. Ja. Und dann kann ich hinfummeln, so wie ich
genau. will. Genau. Ich hatte mal den Fall, dass ich ein Haus hatte, was nach 2 Jahren wieder verkauft wurde. Und eigentlich wollten wir die Instandhaltung auf 3 Jahre verteilen. Und dann habe ich im zweiten Jahr einfach den restlichen Betrag genommen, weil sonst wäre es ja verschenkt gewesen.
Genau, genau, genau. Ja. Das ist auch nochmal echt eine super Gestaltungsmöglichkeit, wenn vielleicht Leute Abfindung kriegen oder könnte man ein bisschen was vorziehen. Das kompensieren.
Ja. Mhm.
Ja, das hatte ich auch bei dem einen Fall mit der Wärmedämmung, da war das auch. Da haben wir uns das auch so
gebastelt,
dass das schön alles, die positiven anderen Einkünfte, ne?
Ja.
Vertikaler Verlustausgleich heißt das ja in unserer Sprache, dass man das schön verrechnen konnte. Ja, genau, aber ist auch nochmal ganz gut.
Ja.
Dann nochmal meine Lieblingsgeschichte, GBR, Gewinnverteilung ungleich Gesellschafteranteile, da spielen wir auch immer ganz gerne mit.
Kann ich halt auch vertraglich bestimmen. Ich sag mal, wenn in der GbR die Gesellschaftsanteile 50-50 sind, wenn ich 2 habe, kann ich aber die Gewinnverteilung regeln. Der eine kriegt 70% und der andere kriegt 30%.
Ja. Fällt mir gerade der eine Fall ein, wo der Vater mit dem Sohn die GbR hat und Mehrfamilienhaus gekauft hat. Der Sohn hatte noch nicht so hohe Einkünfte, der Vater hatte hohe Einkünfte. Und dann haben wir natürlich zu Beginn des Jahres eine entsprechende Verteilungsabrede getroffen und das ist auch ohne Schwierigkeiten dann vom Finanzamt anerkannt worden.
Ja.
Weil wir es ja im Vorhinein
im Vorhinein regeln.
Ja. Juti, dann haben wir eigentlich dazu auch so das Nötigste oder das Wichtigste besprochen. Verkauf und Übertragung, 10-Jahresfrist hatten wir gerade schon
gesagt. Auch mit Selbstnutzung.
Genau, und dann hatte ich nochmal als, jetzt will ich nicht sagen als Scheidungskind. Ja doch, nee, Scheidungskind bin ich nie, aber ich bin Scheidungstäter.
Ja.
Das ist auch so der Klassiker, Übernahme Schulden. Das haben wir ja auch häufig, dass dann Paare bei uns anrufen, da so, der Bums muss verkauft werden.
Ja.
Wir haben leider 10 Jahre nicht geschafft.
Mhm.
Deckel noch beim Finanzamt. Und dann gehen mir jedenfalls in meiner Beratung immer die Haare hoch und denke mir, oh Gott.
Ja.
Jetzt geht das, jetzt musst du denen auch noch erklären, dass das auch noch Geld kostet. Nicht nur Emotionen, sondern auch noch Geld.
Ja. In jeglicher Hinsicht.
Ja, weil eben die Übernahme der Schulden innerhalb von 10 Jahren eben ein entgeltlicher Tatbestand ist und das dann zu versteuern ist. Also dann kommt dann eine komplizierte Differenzrechnung und dann ist das zu versteuern.
Ja.
Schenkung ist dann auch immer schwierig, weil Schenken mit Schulden auch nicht wirklich
gut.
Ja. Also da der Tipp an alle Ehepaare, die nicht in einer GbR sind, sich trennen wollen, innerhalb von 10 Jahren dieser obligatorischen Zeit vielleicht mal bei uns anrufen,
wie wir das gestalten können.
Mhm.
Ja.
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 Gut. Dann haben wir noch so ein Ausnutzen von Freibeträgen von Kindern. Das ist ja wirklich so einfach, oder?
Ja, ich muss halt mir frühzeitig Gedanken darüber machen. Einmal kann ich ja alle 10 Jahre Freibeträge nutzen. Das heißt, wenn ich mehrere Immobilien habe, sollte ich früh genug anfangen.
Mhm.
Und bei den Eheleuten wichtig ist, ich habe Vater und Mutter und pro Vater und Mutter einen Freibetrag.
Als Kind.
Als Kind.
Mhm.
Und deswegen, wenn das zum Beispiel beiden gehört, dann habe ich, ich habe ja 400.000 pro
Kind.
Mhm. Und kann das dann doppelt nutzen, anstatt wenn es nur dem Vater gehört.
Ja, okay. Ich übersetze das mal in ein Beispiel, weil ich musste dich auch gerade ganz konzentriert angucken, wie du das jetzt meintest. Also, Vater gehört das Haus, Vater und Mutter haben ein Kind, Haus 1 Million wert.
Ja.
Jetzt wäre der klassische Fall, Vater verstirbt. Vererbt an 2 Kinder.
Gerade war es ein Kind.
An ein Kind, vererbt an ein Kind, Freibetrag 400.000, 600.000
steuerpflichtig.
Jetzt ist Vater aber Schlange schlau, überträgt die Hälfte seines Hauses
an seine Frau.
Jetzt hat seine Frau auch eine Hälfte. Mhm. Jetzt vererbt er nur eine Hälfte ans Kind.
500.000.
Genau, einmal 500 an die Frau und dann nochmal 400 ans Kind. Und wenn Frau dann verstirbt, kann Frau den Freibetrag an Kind
nochmal nutzen.
Nochmal nutzen.
Ja.
heißt ja erbrechtlich, wenn die Familienverhältnisse stimmen und Kinder da sind, wäre eigentlich unsere Empfehlung, auf jeden Fall zum Ende des Lebensabschnittes, sofern man das noch regeln kann vorher, auf jeden Fall die Eigentumsverhältnisse auf Mutter und Vater.
Ja, genau. Wenn ich vorher nur bei einem lag, das auf jeden Fall erst auf Mutter und Vater zu verteilen.
Damit ich die Freibeträge der Kinder doppelt ausnutzen kann. Weil Kind hat Freibetrag Mutter,
Freibetrag Vater.
Ja, genau. Ja. Ja, und ich hatte mir nochmal aufgeschrieben, Thema Sozialrecht beim Verschenken und Vererben, dass ich sehr häufig in der Beratung habe, dass die ältere Generation schnell noch das Haus verschenken, vererben möchte an die Kinder, um dann später, wenn sie ins Pflegeheim kommen,
dass die nicht aufs Haus zurückgreifen können.
Ja, und da gibt es das Anfechtungsgesetz, dass das leider so
nicht funktioniert.
10 Jahre können die, glaube ich, zurück.
Ja, ich meine auch 10 Jahre dürfen die zurück. Also auch da gelten wieder 10 Jahre.
Ja, also mir bleibt dann als Beratung auch immer nur über, ja, dann verkauft das Haus an die Kinder und leiht denen das Geld für den Kaufvertrag.
Ja.
Okay. Gut, und zu guter Letzt haben wir noch Thema Grunderwerbsteuer, so ein bisschen so eine Nischensteuer, die auch sehr ärgerlich ist.
Ja.
Ja, da habe ich das, was ich als erstes geschrieben habe, Eva, das habe ich mal auch wieder 20, 30 Jahre bitterlich erlebt mit einer falschen Beratung. Das war richtig doof. Ich habe immer gedacht, die ganze Familie ist in alle Richtungen gerade Linie.
Nee, aber Geschwister sind keine gerade Linie.
Genau, die stehen neben einem.
Die stehen neben einem. Und dann nur bei gerader Linie ist der Erwerbsvorgang grunderwerbssteuerfrei.
Ja, gerade Linie heißt rauf wieder zu Mama und Papa oder runter zu Kindern.
Runter zu Kind, aber nicht Schwester, Bruder.
Links und rechts.
Nee.
Ja, genau. da habe ich mal richtig vergurkt.
Ja.
Da hatten wir auch so einen Übertragungsvertrag, Bruder an Bruder, und dann kriegten wir auf einmal den Grunderwerbsteuerbescheid. Und ich weiß, und der Mandant hat dann an eine Petition geschrieben, hat an den Bundestag geschrieben, fand das total ungerecht, dass eben nicht die gesamte Familie
als gerade Linie gilt,
aber nee, hat leider.
Leider.
Nee. Ja. Und für mich war es kein Haftungsfall, wir haben uns anders geeinigt.
Ja, okay.
Das war doof. Ja, und dann haben wir noch die Erbengemeinschaft, wenn die beendet wird.
Ist es auch grunderwerbsteuerfrei.
Ist es auch grunderwerbsteuerfrei, da muss man sich auch keine Sorgen machen. Nee. Ja, genau. Ja, das ist so das, was wir uns
Vermietung und Verpachtung
mal ausgedacht haben.
Ja.
Mir fallen jetzt noch, glaube ich, gerade gefühlt 15 andere Sachen ein.
Kommen halt 100 Nebenfelder, ne?
Ja, oder wir behalten einfach den Zettel und machen da Teil 2 raus.
Da irgendwann mal Teil 2 raus.
Irgendwann mal, nicht nächsten Monat.
Nee.
Lass uns doch mal ein bisschen Zeit geben.
Genau.
Ja, okay.
Ja,
Eva, dann kann ich dich ja jetzt gleich auf die wohlverdiente Reise nach Norderney entlassen.
Ja.
Ich wünsche dir eine gute Zeit.
Danke.
Erhol dich gut. Danke. Hochwasser müsste zwischenzeitlich wieder weg sein.
Ich hoffe, ich muss da nicht irgendwo noch was aufräumen, aber ja.
Ja, nee, musst du nicht. Ja. Und lecker essen, Tipps habe ich auch im Petto, kann ich dir auch geben.
Ja.
Karten fürs Schwimmen habe ich dir auch bereitgelegt. Ja. Und ich wünsche dir eine tolle Zeit. Und wir sehen uns dann gesund und munter im Büro wieder.
Genau.
Ja?
Du hältst die Stellung.
Ich halte die Stellung. Ja. Ich bin da.
Ja.
Ich bin da.
Genau.
Okay, alles klar. Mach's gut, ne? Pass auf
Bis
dich
dann.
Auf. Ciao.
Ciao.